NDR Info. Echo des Tages.
Wird das russische Olympiateam von den Winterspielen im Februar ausgeschlossen? Diese Frage ist die spannende. Dieses Abends in Lausanne diskutiert das Internationale Olympische Komitee auch in diesen Minuten noch über Konsequenzen aus dem Dopingskandal. Welche das sein könnten, warum das Ganze, dazu mehr im Laufe dieser Sendung. Und vielleicht wird ja auch eine Entscheidung noch bis 19 Uhr bekannt. Wir berichten auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch mehr Themen des Tages mit Brisanz. Wir berichten unter anderem über US-Präsident Trump, der offensichtlich tatsächlich entschlossen ist, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Wer ist ein Steuerparadies und gehört deshalb auf die schwarze Liste? Die EU-Finanzminister stellen 17 Länder an den Pranger. Was es nützt, dazu hören Sie gleich auch einen Kommentar. Razzia gegen den schwarzen Block. G20-Ermittler durchsuchen Wohnungen in 8 Bundesländern. Der Bauernverband spricht von einer guten Lage der Landwirtschaft. Und eine neue Studie zeigt, fast jeder 5. Viertklässler kann nicht richtig lesen. Im Studio ist heute Abend Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Wir schauen zunächst in den Nahen Osten. Jerusalem ist die wichtigste Stadt dort. Israel bezeichnet sie als Hauptstadt. Aber weil auch die Palästinenser sie als Hauptstadt wollen, haben die Staaten der Welt sich entschlossen, Tel Aviv zum Sitz ihrer Botschaften zu machen. US-Präsident Trump will das jetzt ändern für die USA. Morgen erst wollte er die Entscheidung bekannt geben. Nun hat aber inzwischen wohl schon Palästinenserpräsident Abbas vorab informiert. Benjamin Hammer berichtet.
Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von einem Telefonat zwischen Donald Trump und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Demnach kündigte Trump an, dass die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem ziehen soll. Die Nachrichtenagenturen zitieren den Sprecher von Abbas. Eine Bestätigung der US-Regierung gibt es bisher nicht. Unklar ist ebenfalls, wann Trump den Umzug der Botschaft plant. Der US-Präsident will sich nach Medienberichten am Mittwoch äußern. Die Unruhe bei vielen Palästinensern ist groß. Da ist zum Beispiel Anthony Habash. Er ist etwa 40 Jahre alt und wohnt in Bethlehem. Als Palästinenser haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten daran gewöhnt, dass die amerikanische Regierung uns gegenüber total voreingenommen ist, dass sie Israel bevorzugt. Aber so eine Ankündigung der USA, das wäre völlig inakzeptabel. Das ist alles wie eine Zeitbombe, die unsere ganze Region betrifft. Nach Medienberichten warnte der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas im Telefonat mit dem US-Präsidenten vor weitreichenden Konsequenzen. Der Frieden, die Sicherheit und die Stabilität der Region seien in Gefahr. Die israelische Polizei hat sich bereits auf Unruhen vorbereitet. Seit Tagen gibt es Spekulationen, dass der US-Präsident Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt. Trump hatte bereits im Wahlkampf versprochen, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ziehen werde. Ein Schritt, der für frühere US-Regierungen undenkbar war, eben weil Jerusalem so umstritten ist. Die Palästinenser beanspruchen den Ostteil der Stadt und hoffen, dass dieses Gebiet einmal zur Hauptstadt eines eigenen künftigen Staates wird. Die israelische Regierung lehnt das entschieden ab. Die gesamte Stadt gehöre zu Israel, Jerusalem sei die ungeteilte Hauptstadt des Landes. In den Streit um Jerusalem hat sich auch der türkische Staatspräsident Erdogan eingemischt.
Kudüs, Sayın Trump.
Herr Trump, Jerusalem ist eine rote Linie für die Muslime. Die Wunden der Palästinenser bluten weiter. Eine solche Entscheidung, Israel zu unterstützen, wäre nicht nur ein Bruch internationalen Rechts, es wäre auch ein Scheitern des menschlichen Gewissens. Erdogan droht, sollte Trump Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklären, könnte die Türkei die diplomatischen Beziehungen zu Israel beenden. Das Verhältnis der beiden Länder hatte sich erst im vergangenen Jahr wieder etwas entspannt. Die israelische Regierung reagierte schnell auf die Drohung Erdogans. Erdogan hat während der letzten Jahre leider keine Gelegenheit ausgelassen, Israel anzugreifen und zu reizen, sagte Bildungsminister Naftali Bennett. Der Staat Israel muss seine Ziele erreichen, auch die Anerkennung des vereinten Jerusalems als Hauptstadt. Es wird immer jemanden geben, der Kritik übt. Letztendlich aber ist ein vereintes Jerusalem wichtiger als die Liebe von Erdogan. Kurz vor seinem Amtsantritt hatte Donald Trump gesagt, der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern sei der ultimative Deal und er wolle ihn ermöglichen. Details zu ihren Vermittlungsversuchen hat die US-Regierung bis heute nicht veröffentlicht. Im Moment sorgen bereits die Spekulationen über Donald Trumps Pläne für große Unruhe.
Die Panama Papers und zuletzt die Paradise Papers haben aufgedeckt, wie verbreitet es ist, Geld, meistens viel Geld, vor den Steuerbehörden zu verstecken. Und wie behilflich dabei etliche Staaten weltweit sind. Inselstaaten fernab oder auch sonst eher bieder eingeschätzte Länder. Dass sich das ändern soll, diese Botschaft ist in der Politik angekommen. Und so haben die Finanzminister der EU heute zwei Listen geschrieben. Eine schwarze, wenn man so will, mit 17 Staaten, die bisher nicht bereit sind, ihre Regeln zu ändern. Und eine Art graue, auf der 47 Länder stehen, die immerhin signalisiert haben, kooperieren zu wollen. Ralf Siener berichtet aus Brüssel.
Steueroasen aufzulisten, um Druck zu erzeugen und diese Paradiese der Steuervermeidung und der Steuerhinterziehung mit angemessenen Sanktionen zu belegen. Das forderte im April 2016 nach der Veröffentlichung der Panama Papers über Briefkastenfirmen in dem mittelamerikanischen Staat sehr energisch Pia Moscovici, der für Steuerfragen zuständige EU-Kommissar. Das alles sollte binnen eines halben Jahres geschehen. De facto sind mittlerweile über anderthalb Jahre vergangen. Immerhin, heute haben sich die Finanzminister der EU auf eine gemeinsame Liste der Steueroasen in Brüssel geeinigt. Sanktionen gibt es nicht, aber das sei nicht seine Schuld, betonte in Brüssel der geschäftsführende Bundesfinanzminister.
Das ist nicht an mir gescheitert. Ja, dass es Sanktionen gibt.
Peter Altmaier setzt jetzt auf das Prinzip Hoffnung.
Dass wir die Sanktionen jetzt nicht haben, schließt ja nicht aus, dass sie nicht zu einem weiteren Zeitpunkt noch kommen werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist Altmaier froh, dass sich die Euro-Finanzminister überhaupt auf eine Steueroasenliste von 17 Drittstaaten geeinigt haben, welche die EU in Steuersachen für nicht kooperativ hält. Für Merkels Kanzleramtschef zählt,
dass wir zunächst einmal wollten, dass diese Liste überhaupt zustande kommt.
Neben den bekannten Steuerparadiesen Panama und Barbados umfasst die Liste auch Staaten wie Tunesien, Namibia, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südkorea und die Mongolei. Und exotisch klingende Inseln wie amerikanisch Samoa und Palau und die chinesische Sonderwirtschaftszone Macau.
Ich glaube auch, dass der Umstand, dass ein Land auf dieser Liste sich befindet, dazu führt, dass es in dem Land selbst, aber auch mit allen Beteiligten Debatten geben wird und dass der Druck wächst, zu kooperieren.
Zu kooperieren mit der EU, die sich allerdings weigert, ihre eigenen Steuerparadiese beim Namen zu nennen. Weder die Republik Irland noch die Steuerminimierungsoasen Malta, Luxemburg und die Niederlande tauchen auf der schwarzen Liste auf. Ganz zu schweigen von der Isle of Man. Obwohl die EU-Kommission immer wieder Verfahren gegen diese Steueroasen einleitet, weil multinationale Konzerne dort Milliardengewinne gar nicht oder nur vergleichsweise minimal versteuern. Die schwarze Liste sei weiß gewaschen, kritisiert der Finanzexperte der Grünen im EU-Parlament Sven Giegold.
Nicht eine der großen Steueroasen, die weltweit eine wirklich wichtige Rolle spielen, findet sich auf der schwarzen Liste.
Immerhin hätten 47 Staaten aufgrund des Drucks der EU zugesagt, innerhalb einer bestimmten Frist für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen, lobt der grüne Europapolitiker. Und in diesem Punkt ist sich Sven Giegold mit Peter Altmaier einig.
Das sind Länder, die sind kooperativ, die haben sich verpflichtet, mit uns zusammenzuarbeiten.
Schwarz-graue Listen von Ländern, die zum Steuersparen, Steuern vermeiden bis hin zum Steuern hinterziehen einladen. Hören Sie einen Kommentar dazu von Andreas Meyer-Feist.
Schwarze Listen sind immer gut, vor allem die versteckten, mit denen sich prima arbeiten lässt. Die Listen der Mächtigen, mit denen man anderen ihre Ohnmacht vorführen kann. In diesem Fall ist es gerade andersherum. Die EU ist ohnmächtig gegen viele Steuerbetrüger. Andere hofieren diese Leute. Eine schwarze Liste mit Staaten, die beim fiskalischen Versteckspiel helfen, nutzt nichts. Man liest sie. Gut. Diejenigen, die kein Geld haben, können damit nichts anfangen. Diejenigen, die Geld haben, können jetzt erst recht in Versuchung geraten, mal zu schauen, was diese Staaten alles zu bieten haben, steuer- und vermögenstechnisch. Die schwarze Liste liest sich für manchen wohl wie eine Handreichung zum Steuerbetrug. Aber das können die EU-Finanzminister ja bestimmt nicht beabsichtigt haben. Natürlich, es ist nicht schön, auf einer schwarzen Liste zu stehen oder auf einer grauen. Die ach so saubere Schweiz findet sich da in nicht ganz blitzblanker Gesellschaft. Was also kann man wirklich tun gegen verantwortungslose Gier auf Kosten der Allgemeinheit? Zum einen zusammenhalten, nicht nur in Europa. Aber das klappt nicht. Was für die einen Steuerbetrug ist, ist für die anderen Steuerwettbewerb. Gemeinsamkeiten wird es in Zukunft noch weniger geben als heute. Im Gegenteil, der Steuerwettbewerb wird schärfer. Die Möglichkeiten des Steuerbetrugs werden vielfältiger. Gut wäre es, wenn die EU nicht nur vor der Haustür kehren würde, sondern im eigenen Haus. Was an Steuervermeidung für große Unternehmen praktiziert wurde und wird, geht auf keine Kuhhaut. Luxemburg, Malta und die Niederlande sind nur wenige Beispiele. Als Moralapostel darf sich die EU nicht aufspielen. Trotzdem, der Druck auf Steueroasen ist wichtig und bringt auch was. Denn Europa hat Einfluss und viele Sanktionsmöglichkeiten. Sie müssen genutzt werden. Die schwarze Liste ist ein erster Warnschuss. Vor allem an die Länder direkt vor der Haustür, die viel von der EU erwarten und auch bekommen, aber Brüssel mit Steuertricks an der Nase herumführen. So geht es nicht. Es ist zu hoffen, dass zumindest Länder wie Tunesien, die in der Migrationskrise auf europäische Hilfe hoffen, mit der EU zusammenarbeiten, wenn es um den Kampf gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung geht. Ganz ohne Sanktionen wird die EU dabei nicht auskommen. Zumindest müssen sie angedroht werden. Nur das wirkt. Sonst wird sich wenig verändern. Vor allem dort, wo Regierungen mit der EU ein doppeltes Spiel spielen. Sie verlangen viel, aber liefern wenig.
Andreas Meyer-Feist kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In gut zwei Wochen wird in Katalonien ein neues Parlament gewählt. Dann wird sich zeigen, ob Carles Puigdemont tatsächlich eine Mehrheit für eine Unabhängigkeit der Region hinter sich hat. Dafür kämpft er, wirbt der abgesetzte Regionalpräsident von Belgien aus. Bisher musste er damit rechnen, dass die Belgier ihn aufgrund des europäischen Haftbefehls irgendwann nach Spanien ausliefern. Seit heute ist er frei. Solange er nicht nach Spanien zurückkommt. Marc Dugge berichtet.
Das oberste Gericht Spaniens hat den europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont zurückgezogen. Das gleiche gilt auch für die vier katalanischen Ex-Minister, die sich mit Puigdemont in Belgien aufhalten. Die nationalen Haftbefehle in Spanien bleiben aber bestehen. Der spanische Richter will damit den Prozess allein bei sich belassen und Probleme bei einer möglichen Auslieferung vermeiden. Puigdemont und seinen Ex-Ministern wird unter anderem Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Der Tatbestand der Rebellion ist in Belgien aber unbekannt. So könnte die belgische Justiz etwa verlangen, dass die Ex-Minister sich in Spanien nur für bestimmte Anklagepunkte verantworten müssen und die Rebellion davon ausdrücklich ausnehmen. Genau das will der spanische Richter verhindern. Außerdem, so der Richter, zeigten die Angeklagten die Absicht, nach Spanien zurückzukehren und dort öffentliche Ämter zu übernehmen. Für Puigdemont und die Ex-Minister bedeutet das, dass sie sich von nun an frei bewegen können. Sie können bis auf Weiteres in Belgien bleiben oder nach Spanien zurückkehren, wo sie aber umgehend verhaftet werden würden.
Es war noch dunkel, als heute früh Polizisten in 8 Bundesländern ausrückten und an Wohnungen klingelten. Sie vermuteten dort Menschen, die Anfang Juli in Hamburg die Krawalle organisiert hatten, teils an ihnen beteiligt waren, die in diesen Tagen des G20-Gipfels für die größten Schlagzeilen gesorgt hatten. Eine groß angelegte Razzia gegen die linksautonome Szene. Infolge monatelanger Recherchen, so die Polizei. Worum es ging, was sie entdeckten, berichteten die Ermittler später. Darüber und über die Reaktionen berichtet Kerstin Müggel.
Beschlagnahmt hat die Polizei einiges bei ihrer Durchsuchungsaktion: Messer, Pfefferspray und eine Armbrust. Vor allem ging es ihr aber darum, weitere Informationen über die Kommunikation der verdächtigen Personen im Vorfeld des G20-Gipfels zu gewinnen. Und so wurden 26 Laptops und Computer, 35 Handys und USB-Sticks ebenso beschlagnahmt. Und das aus Wohnungen und linken Stadtteilzentren in 8 Bundesländern. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer hofft sich so, Strukturen aufhellen zu können.
Das heißt, hier geht es darum, jetzt Hintergründe darzulegen von bekannten Tätern und damit natürlich auch ein bisschen näher an den Kern der autonomen Szene heranzukommen.
In der linken Szene regte sich sofort Protest gegen die Durchsuchung, den etwa der Anwalt Sven Adam zum Ausdruck brachte, der G20-Aktivisten vertritt.
Das sieht mir schon alles wie ein ziemlicher Hammer aus, der da ausgeteilt worden ist, den ich so rechtsstaatlich betrachtet erstmal nicht nachvollziehen kann.
Konkret ging es bei den Durchsuchungen darum, die Hintergründe eines Zusammenstoßes zwischen der Polizei und dem sogenannten Schwarzen Block am frühen Freitagmorgen des G20-Gipfels herauszufinden. Im Raum steht die Frage der konkreten Tatbeteiligung einzelner Personen, sagte der Chef der Sonderkommission, Jan Hieber.
Wir gehen als Ermittler davon aus, dass diese militante Aktion nicht zufällig passiert ist und auch niemand dort zufällig hineingeraten ist. Nach unseren Erkenntnissen muss es dafür Absprachen und Planungen gegeben haben.
Bei dem Aufeinandertreffen der Polizei und des Schwarzen Blocks flogen Steine und Pyrotechnik. Aber der Polizei wird auch über hartes Vorgehen vorgeworfen. Der Chef der Sonderkommission Jan Hieber vertrat heute die Auffassung, dass jeder, der diesem Schwarzen Block angehört hatte, sich wegen Landfriedensbruch verantworten müsste, da für ihn das Demonstrationsrecht nicht mehr gelte.
Es handelte sich, lassen Sie mich das an der Stelle einmal so klar sagen, um einen in seiner Gesamtheit gewalttätig handelnden Mob.
Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass einige der Gewalttaten beim G20-Gipfel vorab vorbereitet wurden. Dafür verantwortlich Angehörige der linken Szene aus Deutschland. Die Täter seien dann meist angereiste, selbsternannte Autonome etwa aus dem Ausland gewesen, so die Polizei. Diesem Vorwurf, Taten vorbereitet zu haben, sieht sich auch Halil S. ausgesetzt, der dem Roten Aufbau Hamburg angehört und dessen Wohnung heute früh durchsucht wurde. Die linksextreme Organisation war vor dem G20-Gipfel mit Gewaltankündigungen aufgefallen. Den Vorwurf, ein Drahtzieher zu sein, wies Halil S. im Interview mit dem NDR unmittelbar nach der Durchsuchung zurück.
Das ist natürlich Unsinn. Wir haben die Leute nicht hierher mobilisiert, um irgendwie Krawall zu machen, sondern unser Anliegen, dass die Gesellschaft unfair verläuft, dass der Kapitalismus irgendwie abgeschöpft gehört, irgendwie auf die Straße zu bringen.
Er gehe davon aus, dass die Polizei nichts in der Hand habe, sagte Halil S. weiter. Die Polizei kündigte hingegen eine größere Öffentlichkeitsfahndung nach weiteren Tatverdächtigen noch vor Weihnachten an.
Dauerregen und aufgeweichte Böden und die einsame Glyphosat-Entscheidung des CSU-Politikers Christian Schmidt. Das waren die großen öffentlich diskutierten Landwirtschaftsthemen der letzten Wochen. Dass die Butterpreise stark gestiegen sind, darum ging es auch. Heute hat der Deutsche Bauernverband Bilanz der Arbeit dieses Jahres gezogen, dabei die erfreuliche Entwicklung für die Milchbauern und für die Schweinebauern betont, aber auch, dass weitere Kleinbauern ihre Betriebe aufgegeben haben. Trotzdem betont der Bauernverband eine insgesamt positive Entwicklung. Thorsten Huhn.
Nach zwei Krisenjahren hat sich die wirtschaftliche Situation der Landwirte deutlich verbessert. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, sagte heute auf einer Pressekonferenz seines Verbandes:
Ich habe eine erfreuliche Botschaft. Die Unternehmensergebnisse sind angestiegen im Schnitt um rund ein Drittel auf 56.800 Euro je Betrieb.
Die Krisenjahre scheinen überwunden zu sein, sagte Ruckwied. Das gilt aber nicht für alle Bereiche. Verbessert hat sich vor allem die Lage der Schweinehalter und der Milchbauern. Letztere haben von deutlich höheren Milchpreisen profitiert, was gleichzeitig heißt, dass die Verbraucher mehr für Milchprodukte zahlen müssen.
Das zeigt einmal mehr auf, wie stark die Tierhaltung, die nachhaltige Tierhaltung in der Landwirtschaft verankert ist und wie stark die deutsche Landwirtschaft von Tierhaltung geprägt ist.
Allerdings konnte das hohe Niveau der Jahre vor 2015 noch nicht wieder erreicht werden. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht weiter zurück und es arbeiten auch immer weniger Menschen in der deutschen Landwirtschaft. Die Zahl fiel um 25%. Bei den Familienbetrieben ist der Rückgang der Beschäftigten noch stärker.
Wir haben noch 275.400 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Wenn man das mit 2007, also 10 Jahre zuvor, vergleicht, dann sind es 46.200 Betriebe weniger. Im Jahr 2016 waren noch 940.000 Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt.
Eine etwas andere Perspektive hat Ulrich Jasper, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Er beklagt die zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten für kleine Höfe.
Es gibt große Marktunsicherheiten. Und diese Unsicherheit führt letztendlich dazu, dass viele Kollegen sagen, ich mache das nicht mehr weiter. Wir haben 20% der Milchviehbetriebe oder 15.000 Betriebe verloren innerhalb von 5 Jahren. Bei den Schweinen sieht es nicht besser aus. Also wir müssen andere Signale auch in der Agrarpolitik setzen.
Zur umstrittenen Glyphosat-Entscheidung von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, sagte Ruckwied, Schmidt habe sachlich richtig entschieden. Der Bauernverbandspräsident tritt für einen maßvollen Einsatz von Glyphosat ein.
Glyphosat wird nur auf Teilflächen und nicht in jedem Jahr auf dem Feld eingesetzt. Wir brauchen es als Werkzeug für bestimmte Situationen, aber nicht grundsätzlich.
Soweit der Bericht von Thorsten Huhn. In Brüssel sitzen die Außenminister der NATO-Mitgliedsländer gerade gemeinsam am Tisch. Es wird um Nordkorea gehen, aber auch um die Zusammenarbeit mit der EU, deren Mitgliedsländer ja nur zum Teil zur NATO gehören. Und dass die Europäer insbesondere mit den USA unter Präsident Trump ein Problem haben, das zeigte sich unter anderem schon heute Mittag, als der amerikanische Außenminister Tillerson in Brüssel mit der europäischen Außenbeauftragten Mogherini zusammentraf. Das war Stunden bevor aus Ramallah bekannt wurde, dass Donald Trump seine Botschaft wohl wahrscheinlich nach Jerusalem verlegen wird. Aber es waren auch da schon die heiklen weltpolitischen Themen auf dem Tisch. Kai Küstner berichtet.
Eine dankbare Rolle ist das nicht. Als US-Chefdiplomat gehört es zu Rex Tillersons Aufgaben, Brücken über jene Gräben zu schlagen, die sein Präsident gerissen hat. Und dazu gehört auch der Graben, der sich zwischen den USA und Europa mittlerweile auftut. Auch wenn der Außenminister das selbstverständlich nie so formulieren würde. Treffen wie jenes, das ich gerade mit der Hohen Repräsentantin hatte, unterstreichen einmal mehr, wie stark die USA der Europäischen Allianz verpflichtet sind und umgekehrt. Erklärte Tillerson nach seinem Gespräch mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Brüssel, die ihrerseits den Eindruck zu zerstreuen suchte, dass es derzeit schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten zwischen den transatlantischen Partnern gibt. Unser Treffen bekräftigt, wie wichtig Europa und den USA, ihre enge Partnerschaft und Zusammenarbeit ist. Doch man muss bei den Themen, die EU und USA sich in Brüssel zum Mittagessen gegenseitig auftischten, noch nicht einmal in die Tiefe gehen, um zu erkennen, wie weit die Partner teilweise auseinanderliegen. Beispiel Nahost. US-Präsident Trump erzürnt die Palästinenser mit seinem Plan, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen.
Das ist Öl auf das Feuer. Das kann ganz explosiv werden,
warnte Luxemburgs Chefdiplomat Jean Asselborn. Doch schon bald könnten alle Beteiligten vor vollendeten Tatsachen stehen. Trump habe, so heißt es, Palästinenserpräsident Abbas bereits mitgeteilt, er werde die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Dabei hatte auch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Brüssel noch einmal vor folgendem Szenario gewarnt.
Und jetzt einseitig Schritte zu machen zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, und zwar auch was Ostjerusalem angeht, das, glaube ich, wäre doch eine sehr gefährliche Entwicklung.
Rex Tillerson erwähnte Israel wohlweislich vor Journalisten mit keiner Silbe. Was den Atomdeal mit dem Iran angeht, so befindet sich der Außenminister auch hier in einer nicht eben komfortablen Lage. Sein Präsident hat an dem Abkommen kein gutes Haar gelassen und fordert eine Neuverhandlung. Tillerson selbst will am Abkommen festhalten, schilderte in Brüssel aber ausführlich, welch zerstörerische Rolle der Iran unter anderem in Syrien oder auch mit der Unterstützung der Schiitenmiliz Hisbollah spiele. Während die EU-Außenbeauftragte darauf dringt, dass man diese Iran-Aktivitäten auf keinen Fall mit dem Atomabkommen vermengen solle. Am Nuklearabkommen festzuhalten ist eine Hauptpriorität für die europäische Sicherheit, so Mogherini. Keinen Zweifel gibt es daran, dass viele EU-Politiker weniger mit dem US-Außenminister ein Problem haben als mit dem Präsidenten persönlich. Doch eben jener Außenminister Tillerson ist mit Trump in vielerlei Hinsicht auch nicht einer Meinung, weshalb ihm US-Medienberichten zufolge auch die Ablösung droht. Förderlich für das Projekt Gräben überbrücken ist das ganz sicher nicht.
Und dass Brücken zwischen der EU und den USA erhalten bleiben müssen, dafür streitet auch der deutsche Außenminister Gabriel. Wir brauchen einander, sagt er heute in Brüssel. Aber Gabriel hatte heute früh in einer Grundsatzrede in Berlin auch mehr europäisches Selbstbewusstsein gefordert. Dabei fielen deutliche Worte. Unter anderem sprach er den Amerikanern unter Trump die weltpolitische Führungsrolle ab. Christoph Prössl berichtet.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will das Verhältnis zu den USA neu ausrichten. Dabei setzt der SPD-Politiker vor allem auf die Europäische Union und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. In seiner Grundsatzrede beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung diagnostizierte der geschäftsführende Außenminister einen Rückzug der USA unter Donald Trump aus der Rolle des verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus.
Der US-Rückzug geht nicht auf die Politik eines einzelnen Präsidenten zurück. Er wird sich auch nach der nächsten Wahl nicht grundlegend ändern.
Die Welt sei aus Sicht der USA nicht länger eine globale Gemeinschaft, sondern eine Arena, in der Nationen, nichtstaatliche Akteure und Unternehmen um Vorteile ringen würden.
Und die USA, so verstehe ich es, sind in dieser Lesart nicht mehr für die Statik und das Gewölbe der Arena zuständig, sondern sind eher Kombattanten auf dem Sandplatz.
Gabriel betonte, die USA blieben der wichtigste Partner Deutschlands und Europas. Diese Partnerschaft alleine werde aber nicht ausreichen, um unsere strategischen Interessen zu wahren. Sigmar Gabriel unterlegte seine Analyse mit einem Beispiel. Die USA hätten in Nahmittelost nur noch eingeschränkt staatlichen Zerfallstendenzen entgegenwirken wollen oder können. Gabriel meint den Syrien-Konflikt.
Immer wenn jemand den Raum verlässt, tritt jemand Neues hinein. In diesem Fall war es Russland. Die russische Militärintervention im Jahr 2015 hat die Dynamik des syrischen Bürgerkriegs Schritt für Schritt gedreht. Sie hat das Assad-Regime militärisch stabilisiert.
Russland habe die regionale Balance verändert. Alle regionalen Akteure hätten ihre Politik neu ausgerichtet. Gabriel forderte die Europäer auf, eine eigene Strategie zu entwickeln.
Wir dürfen nicht zusehen, wie sich neue Räume entwickeln, auf die wir keinen Einfluss ausüben.
Deutschland und Europa müssten angesichts dieser Lage viel mehr tun und wagen als bisher.
Und nun merken wir, dass es selbst bei großer wirtschaftlicher Prosperität in unserem Land keinen bequemen Platz an der Seitenlinie internationaler Politik mehr gibt. Weder für uns Deutschen noch für uns Europäer.
Gabriel appellierte an die Europäer, gerade in der Außenpolitik über sich hinauszuwachsen. In der unruhigen Welt könnten die Europäer sich nur im Zusammenschluss behaupten. Er plädierte für eine Schubumkehr, für eine Stärkung der EU und lobte die Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und gemeinsamer Grenzschutz. Die Wahl des, Zitat, offensiv proeuropäischen Präsidenten Macron in Frankreich sei ein Stück Glück von historischer Dimension.
Lesen, lernen dürfte das wichtigste Ziel der ersten Schuljahre sein. Denn nur wer lesen kann, ist in der Lage, sich andere Themen anzueignen, weiterzulernen. Wie gut Schüler lesen können, das überprüft seit Jahren IGLU, die internationale Grundschul-Leseuntersuchung. Ihre Erkenntnisse sind für Deutschland insgesamt enttäuschend ausgefallen heute, wie Uwe Lüb berichtet.
Fast jedes fünfte Kind in Deutschland kann nach dem Besuch der Grundschule nicht gut genug lesen. Nach der neuen internationalen Grundschulleseuntersuchung IGLU ist dieser Anteil seit 2001 noch einmal um 2 Prozentpunkte gestiegen. Die gute Nachricht sei zwar, so Studienleiter Boos von der Technischen Uni Dortmund, dass Grundschüler in Deutschland verglichen mit früheren Studien insgesamt nicht schlechter geworden sind. Allerdings waren früher nur in 4 Ländern die Grundschüler besser als in Deutschland. Heute ist das in 20 Ländern der Fall. Daher bedeutet Stagnation Rückschritt, so die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Baden-Württembergs CDU-Kultusministerin Eisenmann. Dass sich in Deutschland nichts geändert habe, andere aber besser geworden seien, sei eine große Herausforderung für die Schulen. Lesen müsse jedoch auch in den Familien mehr gefördert werden, meint Eisenmann. Eltern könnten von ihren Kindern nicht verlangen, mehr zu lesen, wenn sie selber den ganzen Tag am Smartphone rumspielten. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Herkunft der Kinder eine immer größere Rolle spielt. Die Chance, auf ein Gymnasium zu kommen, ist für Kinder aus oberen sozialen Schichten rund 3,5-mal so groß wie aus niedrigeren Schichten. Vor 15 Jahren war die Chance nur 2,5-mal so groß.
In einer halben Stunde, so steht es auf dem Plan, soll die Bombe platzen. Für 19.30 Uhr will IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne der Presse berichten, wie das Internationale Olympische Komitee bei den bevorstehenden Winterspielen in Südkorea mit dem russischen Team umgehen will. Also welche Konsequenzen aus den Dopingvorwürfen gezogen werden sollen. Jahrelanges, systematisches und staatlich gedecktes Doping in Russland lautet ja der Vorwurf. Und es gibt dazu viele Zeugenaussagen. Holger Gerska, unser Doping-Experte aus der Sportredaktion, ob dafür das IOC das gesamte russische Team sperren wird?
Wir wissen es aktuell wirklich noch nicht. Es ist nichts rausgedrungen. Die Mitglieder des Exekutivkomitees mussten sogar ihre Mobiltelefone abgeben am Beginn dieser heute seit 8 Uhr laufenden Sitzung. Es deutet sehr vieles darauf hin, dass das russische NOK gesperrt wird, dass die Russen demzufolge nicht mit ihren nationalen Symbolen antreten dürfen, aber dass man Einzelsportler, die nichts mit all dem zu tun haben, es gibt ja auch Curler, Eiskunstläufer und so weiter, sehr wohl starten lassen wird.
Und welche Belege gibt es eigentlich letzten Endes dafür, dass eben tatsächlich diese dieses Staatsdoping stattgefunden hat.
Zeugenaussagen. Das Wichtigste ist die Aussage des Leiters des Moskauer Anti-Doping-Labors, Grigori Rodchenkov, der sich ja in die Vereinigten Staaten abgesetzt hat. Es gibt inzwischen auch etliche Akten aus diesem Moskauer Labor, über 4 Jahre hinweg gesammelte Daten, die aufzeigen, wie manipuliert wurde. Und es gibt schließlich auch handfeste Beweise aus dem Doping-Labor der Winterspiele von Sotschi, wo man Kratzspuren an den russischen Behältern für die Urinkontrollen gefunden hat.
Soweit also dieser kurze Einblick in das Thema. Wir werden Sie in unseren Programmen natürlich informieren über die Ergebnisse aus Lausanne auf NDR Info und WDR 5. Damit endet das Echo des Tages für heute. Mein Name ist Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.